Und diese Wellenrauschen-Podcast-Folge wird präsentiert von den Ausbildungslotsinnen. Moderne Lernkonzepte für eine zukunftsfähige Ausbildung.
Wir möchten dahin ausprobieren, dass wir vielfältige Methoden nutzen dürfen, je nach Zielgruppe angepasst. Denn jeder Mensch ist anders. Und die Vielfalt hat ja zugenommen in den letzten Jahren. Die Vielfalt geht nicht nur darüber hinaus, Männlein, Weiblein oder divers. Die Vielfalt ist auch, was mache ich damit Azubis, die nicht so gut Deutsch können? Wie gehe ich mit denen um? Wie kann ich die gut integrieren? Wie kann ich denen vielleicht anders beibringen? Also die haben es beim ersten Mal nicht verstanden, wie sie jetzt vielleicht die Zwiebel schneiden. Ne, so, okay, ich brauche eine andere Methode. Mensch, vielleicht liegt es nicht an dem Menschen, dem ich das gerade beigebracht habe, sondern vielleicht liegt es daran, dass ich die falsche Methode gewählt habe. Egal ob Koch, ob Elektriker oder wenn wir auch kaufmännische Berufe an die denken, ne? Ob nun Bürokauffrau, Einzelhandel. Wir möchten weg von dem Meckern, dass die Jungen alle so furchtbar geworden sind, hinzu, warte mal, das ist ja total toll, dass es gerade schwierig ist. Endlich, da kann ich ja mal ein paar Methoden ausprobieren.
Jetzt sind wir endlich live. Nee, live sind wir nicht. Wir zeichnen auf, aber wir sind mit in einer neuen Folge im Wellenrauschen Podcast. Es wird langsam etwas heiß hier, aber ich glaube, wir schmelzen nicht dahin. Die nächste, na gut, mal schauen, wo es uns heute hinführt. Dreiviertelstunde, Stunde. Ich begrüße ganz herzlich Christine Stein, Personal- und Organisationsentwicklerin, Trainerin für Transformation und Veränderung. So habe ich mir das jedenfalls aufgeschrieben. Und die liebe Enne Holz, Business-Trainerin, systemische Coachin und Mediatorin. Im Wellenrauschen-Podcast. Zusammen seid ihr die Ausbildungslotsinnen und was sich dahinter verbirgt, darüber wollen wir heute ein wenig sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke dir. Sehr gut.
Schön, schön. Christine ist überhaupt nicht Podcast-unerfahren, sondern
Stimmt. Sie
hat vor einiger Zeit ja auch schon mit meiner Unterstützung ihren Podcast aufgelegt gehabt. Enne, wie ist es bei dir? Auch schon mal zu Gast irgendwo gewesen?
Nein, es ist mein erstes Mal und ich bin ein bisschen, nee, aufgeregt bin ich nicht, nein, aber ich freue mich irgendwie total. Also ich liebe Mikrofone, deshalb finde ich das schon mal ganz gut.
Wärst du sonst beim Radio gelandet, oder?
Nee, beim Radio nicht. Also ich liebe Mikrofone, weil ich total gerne Karaoke singe.
Ach, du hast vorhin schon gesagt, mit dem Karaoke-Mikrofon, jetzt kommt nämlich alles. Siehst du, wir haben gerade mal angefangen und jetzt kommt hier schon wieder alles raus. Ne?
Aber darum geht es ja heute nicht. Das Aber deshalb freue ich mich sehr, es ist mein erster Podcast.
Sehr, sehr schön. Christine, wie war es heute für dich? Anreise, mal wieder zurück in die alte Heimat zu kommen. Schaffst du es überhaupt noch, öfters mal nach MacPom zu kommen? Oder wie ist es dann auch immer so deine Gefühlslage? Ist es doch gemischt? Oder ich glaube, entscheidender ist ja fast noch, wenn man wieder zurückkommt und sagt, ja, das Zuhause hier, Hamburg.
Ja, das ist wirklich mein Zuhause und da bin ich wahnsinnig gern. Es ist auch mit gemischten Gefühlen, dass ich nach Rostock fahre. Ich finde auch, dass es in den letzten 2-3 Jahren relativ häufig war, überraschend häufig. Bin sehr gerne weggegangen, muss ich gestehen, und bin aber mit immer einem sehr neugierigen Auge unterwegs, weil ich entdecke, dass hier in der Stadt wirklich viel passiert und dass ganz viel sich entwickelt und verändert. Und das mag ich total, das mitzuerleben oder auch zu beobachten. Insofern habe ich hier wirklich gute Kontakte und bin in der Regel allerdings beruflich hier, also privat gar nicht mehr so häufig. Meine Eltern kommen auch gerne nach Hamburg und ansonsten ist meine Familie eh weit verstreut. Also ich bin beruflich viel hier und das ist auch ganz, ganz spannend oft.
Das ist auch okay. Also es ist dann häufig dann doch das Phänomen, dass deine Eltern dann eher nach Hamburg kommen, weil sie sagen, ey, mal wieder Hamburg ein bisschen so die Vibes aufnehmen, als du nach Rostock dann.
Ja, genau. Also ich verbinde das manchmal, dass ich dann noch quasi einen Schwenk mache, aber genau, jetzt nur wegen Familie her fahre ich fast gar nicht mehr, genau. Und meine Eltern finden das eigentlich ganz gut. Die fahren ja eh und sind viel auch unterwegs und das ist dann für die auch gar kein Problem. Ist ja auch ehrlich gesagt nicht so weit weg, ne? Kann man ja mal schnell machen.
Ich habe dich ja damals in Hamburg besuchen dürfen, in deinem damaligen Büro, Studio, in deiner Akademie. Wo ich wieder da war, ich bin schon Hamburg-Fan, so, ne? Als gebürtiger Berliner kann man auch Hamburg-Fan sein, liebe Leute. Es ist aber schon anders als Rostock. Es ist größer, es ist bunter, es ist ein bisschen wilder.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, da muss man vorsichtig sein, im Vergleich zu Berlin natürlich nicht. Aber im Vergleich zu Rostock empfinde ich es auch als größer, vielfältiger und für mich, die fast süchtig ist nach Abwechslung und nach Dingen, die ich erleben kann, ist das genau die richtige Stadt, weil es einfach immer irgendwas zu tun gibt. Geschweige denn, ich habe mich seit den jetzt 10 Jahren, die ich da bin, nicht einen Tag gelangweilt, weil ich eigentlich eher fast das Überangebot habe. Also ich kann am Wochenende so viele Dinge machen, erleben und sehen und ich mag die die Möglichkeiten, die diese Stadt mit sich bringt. Und gleichzeitig ist sie so grün und so voller Wasser. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich bin natürlich ein Ostseekind und ich liebe Wasser. Und deshalb finde ich es in Hamburg wahnsinnig schön, weil ich dort ganz viel auch am Wasser sein kann. Und was ich echt als Phänomen erlebt habe, und das ist im Vergleich zu meiner Heimat, finde ich, ein großer Unterschied. Die Hamburger gehen bei jedem ersten Sonnenstrahl raus, setzen sich irgendwo draußen hin und treffen sich mit Menschen. Und da entsteht ein Zusammenkommen und ein Austausch, den ich hier ganz oft vermisst habe.
Ja, es ist auch so ein bisschen dieses Phänomen, vielleicht auch ein Großstadtphänomen. Im Süden ist das ja gang und gäbe. Der Deutsche ist ja nämlich nicht so derjenige, der unbedingt seinen Gartenstuhl rausnimmt und den vor die eigene Tür stellt. Das wäre ziemlich cool, einfach in den Cafés, das ist alles offen. Man geht raus, trifft sich mit Leuten und so. Gibt es natürlich in Rostock auch.
Natürlich,
aber,
ja.
Aber das merke ich einfach auch so in Großstädten, ist es irgendwie immer noch eine andere Nummer so dann, ne?
Ja, und wahrscheinlich, und das habe ich mir auch immer gesagt in all den Jahren, wahrscheinlich hängt es aber auch mit dem Geld zusammen, muss man ja auch ganz fair bleiben. Ne? Also das Leben kostet richtig viel Geld und das muss man sich leisten können und das ist ja in den neuen Bundesländern nicht immer ganz so einfach. Man verdient einfach hier wesentlich weniger als in anderen Regionen. Jetzt Hamburg sowieso, weil es ja eine Großstadt ist, gibt es nochmal ganz andere Verdienste, aber grundsätzlich ist das ja auch das spielt ja eine Rolle, darf man nicht vergessen. Aber ja genau, diese Lebendigkeit und dieses Rausgehen, dieses sich öffnen und in Austausch kommen mit Menschen, das finde ich ganz großartig, das mag ich total.
Genau das Thema hatten wir heute auch im Vorgespräch gehabt, dass du natürlich jemand bist, der sich gerne auch immer wieder neuen Sachen widmet, neugierig ist, diese Neugier, Offenheit, was kann man noch verändern, das ist ja auch Bestandteil deines Businesses. Bei dir ist es auch so, aber in der Biografie, du bist auch schon ein bisschen beruflich rumgekommen, habe ich gesehen, und nicht zu knapp. Das hast auch viele Erfahrungen auch schon gesammelt, in Führungspositionen gearbeitet. Aber privat bist du in Rostock geblieben, du bist gebürtige Rüganerin, ja. Erzähl mal.
Ja, also ich bin gebürtige Rüganerin und mit 16 Jahren nach Rostock gekommen für die Ausbildung. Das waren noch die guten alten Zeiten, wo es ganz, ganz viele Auszubildende gab, aber keine Ausbildungsplätze. Und da ich zu spät dran war, musste ich, muss man wirklich so sagen, weiter gucken als nur auf Rügen. Und dann ist es Rostock geworden, was für mich super war. Als 16-Jährige in der Großstadt, aus der Kleinstadt kommen, war das einfach großartig. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Und dann bin ich aber kurz mal auch wieder zurückgegangen fürs Studium. Mhm. Also nach Stralsund. Ich habe in Stralsund studiert und auf Rügen gewohnt. Und habe aber zeitgleich auch in Rostock einen Nebenjob gehabt. Also ich bin nie ganz so richtig weggekommen. Ich war mal ein halbes Jahr im Ausland, aber in Anführungsstrichen bitte, in Holland. Ich weiß nicht, ob das so als Ausland gilt.
Ist wie bei mir mit Österreich, wenn mich jemand fragt. Ich war ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr in Wien gewesen. Dann lachen mich immer alle an. Ja, Auslandspraktikum.
Genau. Und also was ich in Holland machen durfte, oder Niederlande heißt es ja richtig, ich durfte Niederländisch lernen. Also war wirklich da 3 Tage die Woche in der Hochschule. Und die wollten mit Niederländisch sprechen. Ich war auf einer großen Werft. Und da war das halt wirklich die Anforderung, dass wir halt nach 5 Wochen bitte nicht mehr Englisch sprechen, sondern Niederländisch. Also das war dann schon eine Auslandserfahrung.
Hast du was behalten davon?
Xnag Nederland, ja, so, aber also ganz wenig. Also ich hatte mal irgendwann auf der Hanseseel mit ein paar Holländern, die da vom Schiff kamen, reden wollen und das ging gar nicht. Also nein, ich habe nichts behalten. Nee, also ich kann ganz
alles
gut
weg
lesen.
Dann, ja?
Ja, ich kann ganz gut lesen, das kriege ich hin, aber ich glaube, das kann jeder, der Plattdeutsch mal irgendwie gelernt hat hier in MV, ne? So. Genau, und dann bin ich in Rostock geblieben und finde es auch total schön. Nach wie vor kann mir das auch nicht vorstellen. Es gab so vor vielen Jahren nochmal die Überlegung, irgendwann müssen wir zurück auf die Insel Rügen, weil mein Mann auch Rüganer ist.
Ah, okay. Also du hast halt hier keinen Rostocker kennengelernt, sondern ihr habt euch...
Ich bin schon sehr heimatverbunden.
Ja.
und bin auch so weit es geht, so oft wie möglich auf Rügen. Aber ich bin, also ich kann jetzt wirklich sagen, ich bin dann doch jetzt Rostockerin, weil ich bin mehr in meinem Leben in Rostock wohnhaft als auf der Insel Rügen. Also, aber im Herzen bin ich Rüganerin, das lasse ich auch.
Und diese Option, du hast ja gesagt, du hast in Stralsund, das hat sich dann wahrscheinlich auch angeboten, studiert, mal wegzugehen, keine Ahnung, nach Berlin, nach Hamburg oder so, das war nie so eine Option für dich.
Also ich weiß, kann gar nicht sagen, warum, es war halt irgendwie so.
Das ergibt sich ja auch einfach vieles manchmal einfach so. Ne?
Genau, und das muss ich auch vielleicht, du hast ja eben meine berufliche Laufbahn kurz angesprochen, das ist halt wirklich so, es hat sich vieles nach und nach einfach so ergeben. Also ich bin im Callcenter-Bereich einfach so gelandet und habe nach 3 Tagen gemerkt, das ist ja genau mein Bereich, und auch in der Personalabteilung da dann einfach so gelandet und gemerkt, das ist ja mein Ding, mit Menschen arbeiten in der Personalabteilung, das könnte ja was werden. Mhm. Und so dann auch bei Globus, das ist ja voll meine Stelle, weil ich liebe Globus.
Ja.
Und so dann auch später bei Six Leasing, weil, ach Mensch, das ist ja mal was anderes und genau, ja, das ist jetzt total gut und so auch dann Personalentwicklung. Also das hat sich immer alles gefügt und ergeben und so auch tatsächlich meine Selbstständigkeit. Also auch dank Christine, die da schon Vorreiterin war und schon früher selbstständig war als ich,
ja,
hat sich das immer irgendwie so ergeben und jetzt kann ich sagen, ach, das hat alles Sinn gemacht. Das ist doch ganz schön, dass genau, so im Rückblick alles Sinn macht.
Aber war es dann, also jedenfalls war es bei mir so, ich weiß, das ist bei jedem anders, bei mir war das immer so, ich bin jetzt nicht irgendwie gläubig oder so, sondern der Weg war der Weg. Das heißt, ich hatte zwei Bewerbungen geschrieben und eine war dann eine Absage und die andere eine Zusage. Ja. Und dann habe ich da gegriffen und dann war das halt der Weg. Mhm. Und natürlich kann man seinem Glück auch ein wenig nachhelfen. Aber das ist es ja dann auch, ja, es sind so Fügungen, die dann so auf einen zukommen.
Ja.
Ja.
Ist das bei euch so? Bei mir war das tatsächlich gar nicht so.
Nee. Also bei mir ist das auch so, wie, ja, Olli es gerade beschreibt.
Ja, ja, ich höre das öfter mal und bin, ja, immer fasziniert davon. Und ich hatte das Gefühl, dass das bei mir wirklich nicht so war. Ich,
also
das
musst du mit Druck deinem Glück auf die Sprünge helfen, sozusagen?
Ja, und andersrum. Ich habe, glaube ich, relativ früh gewusst, was ich machen will. Und das habe ich total verfolgt. Also ich habe immer wieder mit Plan und Strategie mir überlegt, wo ich hin will und was ich machen will. Und dann dafür irgendwie gekämpft. Also dickköpfig und auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand und so. Aber das war schon irgendwie ein Plan.
Das musste so sein irgendwie, ne? Aber sag mal, wie habt ihr euch denn jetzt eigentlich beide gefunden?
Spannend.
Ja.
Also irgendwann war ich schwanger und Christine wohl auch.
Zeitgleich.
Genau, zeitgleich. Und da gab es einen Geburtsvorbereitungskurs. Und dann, Christine, da kannst du weiter erzählen, weil du hattest das besser in Erinnerung als ich.
Ja genau, also in dem Geburtsvorbereitungskurs saßen ja noch irgendwie 12 andere Frauen, keine Ahnung. Aber Anne ist mir damals schon aufgefallen, weil für Anne war das schon die zweite Schwangerschaft und für mich war sie ja sozusagen die Allwissende. Ne? Ich war ja total ahnungslos mit dem Kind im Bauch und dachte irgendwie, oh Gott, und Anne hatte irgendwie gefühlt total viel Ahnung und das fand ich faszinierend und dann sind wir uns zufällig beim Job im Fahrstuhl über den Weg gelaufen. Ich habe als Externe damals in dem Callcenter gearbeitet, in dem Anne in der Personalabteilung war und jetzt standen wir im Fahrstuhl nebeneinander, beide schön mit dicken Bäuchen und gesagt, ey, warte mal, wir kennen uns doch.
Und jetzt muss man sagen, das ist 16 Jahre her.
Ja, fast genau.
Ja.
Wow.
Also, das ist schon krass.
Und habt ihr auch immer mal wieder Kontakt gehalten, ja, auch nach der Geburt eurer Kinder?
Ja, ja, über die Jahre immer wieder. Also aus meiner Sicht halt auch als Sparringspartnerin. Natürlich auch war ich auch mal Auftraggeberin, da ich in der Personalabteilung gearbeitet habe und Christine selbstständig war. Aber für mich halt so als Anne wirklich auch als Sparringspartnerin. Ne? Also wie kann man dies machen, was kann man da machen? Also wir waren immer im regen Austausch. Und immer, das ist, glaube ich, das Besondere, auf einer sehr ehrlichen Augenhöhe. Mhm. Also auch in die Fresse, wenn ich das mal so, ja, sagen darf, ne? Wo man sagen, danke, kann, nee, das war jetzt, das war jetzt irgendwie nicht so dolle. Mach das mal anders, aber sehr ehrlich, sehr wertschätzend und sehr darauf aus, dass wir beide da auch was von haben. Ne? Also dass wir beide da beruflich und privat wachsen aufgrund unseres guten Austausches.
Es soll ja Menschen geben, die sagen, Frauen können nicht netzwerken. Ich würde sagen, wir haben das Gegenteil bewiesen, weil das haben wir über all die Jahre gemacht aus dem Grund. Nicht nur privat, das ergab sich auch und zufällig, dass wir privat einige Themen haben, die uns beide begleiten, die wir auch so im Sparring gut teilen konnten, aber eben auch beruflich die gleichen Wege eingeschlagen haben. Und also ich will dem jetzt nicht vorweggreifen, die Frage kommt sicher noch, aber das war eigentlich nur folgerichtig, dass wir beide was zusammen machen, weil wir einfach so ähnliche Werte und Vorstellungen haben vom Leben und trotzdem das natürlich völlig unterschiedlich machen. Ne? Also wir sind anders, wir haben unterschiedliche Ausbildungen hinter uns und unterschiedliche Erfahrungen, aber wir machen vieles sehr, sehr ähnlich und denken da gleich und das war immer schön über all die Jahre. Genau, wir haben den Kontakt immer gehalten.
Ich würde nochmal dieses, bevor wir dann später nochmal zu den Ausbildungslotsinnen selbst kommen, nochmal dieses Thema Female Empowerment. Das war auch immer wieder hier im Wellenrauschen-Podcast ein Thema, obwohl ich nun ein Mann bin, habe ich immer wieder natürlich Gästinnen gehabt, wo man, das kam immer wieder auf. Ist es nach wie vor so, dass Frauen sich zu wenig trauen?
Ja.
Jetzt hat sich's gereimt.
Ja.
Ja. Ja.
Genau, wir könnten einen Rhyme draus machen.
Weil ich glaube wirklich, weil wir so erzogen wurden von der Gesellschaft. Und ich meine jetzt nicht einzeln durch unsere Eltern oder so, sondern von der Gesellschaft. Wir sind so erzogen worden, dass wir uns eher zurückhalten, ne? Dass wir eher für andere da sind, dass wir eher bescheiden sind, dass wir leise sind, dass wir, was weiß ich, brav sind. Und Mut war was, was immer schon eher Jungs zugeschrieben wurde und für etwas zu kämpfen. Und das war als Frau ist das nicht, gar nicht natürlich uns mitgegeben worden. Und deshalb glaube ich...
Genau, und ich würde da gerne ergänzen und auch dieses mal ganz bewusst hinzuhören. Ich finde das gerade gut, was die andere Frau da macht, auch wenn es vielleicht... ähnlich zu meinem Job ist und ich darf ganz laut sagen, ey, das ist total cool und ich möchte mich mit ihr austauschen und ich brauche da keine Angst haben, dass einer dem anderen was wegnimmt. Und das beobachte ich, können Frauen noch nicht so gut. Mhm. Und das,
ist das auch noch ein Thema?
Also, ich beobachte es.
Ja, unindividuell war.
Ich würde es mir anders wünschen und höre das aber auch bei mir selbst manchmal, ne, wo ich denke, ey, was hast du gerade für Gedanken? Nee, das ist geil. Und ich denke ja nur über diese Frau vielleicht nach, weil ich es ja so cool finde. Und das zuzulassen, und das ist halt ein Teil Erziehung, was Christine gerade gesagt hat. Wir wurden da, also ich kann das von mir sagen, ich wurde da bestimmt anders erzogen und das ist gar nicht böse und bewusst, sondern eher unbewusst. Weil ich habe eine total selbstbewusste, total coole Mutter, also ja, ne, so.
Ja.
Und das, nee.
Aber es gab ja lange, lange Zeit auch nicht genug Platz, ne, für alle Frauen am Tisch. Und da mussten wir einfach auch miteinander sozusagen in Konkurrenz gehen. Ne, für Männer war immer Platz. Also
ja,
es war klar, dass irgendwie ein Panel oder eine Führungsetage mit Männern besetzt war. Das war völlig klar. Dann kam irgendwann der Gedanke auf, ah ja, vielleicht könnte ja auch mal eine Frau da rein. Wir können ja mal die Quotenfrau und so. Und dann gab es ja nur diesen einen Platz. Und der musste dann erkämpft werden. Und da war das natürlich schwierig, dass man sagt, okay, wir unterstützen uns, weil welche von unseren Frauen soll es denn sein? Und da finde ich, ich merke schon, dass sich was entwickelt und dass sich das verbessert, dass wir jetzt so langsam begreifen, also wir als Frauen ganz langsam begreifen, dass es total wichtig ist, uns gegenseitig zu unterstützen. Und ich in den letzten Jahren öfter mal darüber nachgedacht, wenn ich einen Job zu vergeben habe an irgendeiner Stelle, ne, dass ich dann lieber eine Frau wähle, weil ich denke, dann tue ich quasi der Sisterhood irgendwie noch was Gutes. So ist echt mein Gedanke. Ich weiß, das ist auch nicht fair, Männern gegenüber, total okay. Aber da können wir, glaube ich, noch ein bisschen lernen, weil das ist was ich bei Männern ganz lange Jahre abgeguckt habe, die wirklich, ne, beim Sport, wo auch immer zusammengestanden haben und sich gegenseitig Jobs zugeschustert haben.
Es ist wie früher auf dem Schulhof.
Es ist, ja. Ja,
also ich glaube, das mittlerweile auch. Ich kann ja hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, das wissen ja auch viele Hörerinnen und Hörer des Wellenrauschen-Podcasts, dass ich ja auch lange in so einer Männergruppe, das hört sich an wie so eine Männer.
Aber Boys Club.
Ja, genau. Mhm. Und man denkt immer so, es gibt es heute nicht mehr, aber schon so ein bisschen. Natürlich hier in unserem kleinen Rahmen. Wir haben alle noch sehr gute Kontakte, auch bis heute zueinander, obwohl es die Gruppe an sich jetzt so, leider muss man auch sagen, nicht mehr gibt. Natürlich ging es auch nicht nur unterschwellig, sondern ganz offen darum, sich gegenseitig zu unterstützen, zu supporten.
Was ja auch gut ist im Prinzip.
Was ja auch gut ist, ne? Aber das jetzt mal auch auf Frauennetzwerke oder auf Frauen zu übertragen, das ist doch einfach der Punkt. Und da einfach auch, ja, ich nenne es jetzt mal so eine Gegenbewegung, auch einfach mit anzustoßen, das sollte doch das Ziel sein, oder?
Ja, und es geht auch nur miteinander, ne? Also Männer müssen uns genauso unterstützen, wie wir uns als Frauen unterstützen müssen.
Ja.
Weil ich habe jetzt tatsächlich kürzlich die beste Anekdote. Ich war letzte Woche Freitag auf einem Treffen für Van-FahrerInnen, ne? Also alle mit Vans, so in so einer Community. Und es waren an dem Abend nicht nur begleitende Frauen dabei, sondern es waren auch drei Frauen dabei, die mit einem eigenen Van kamen, ohne Partner, ja, das muss man, ich sag das nochmal so deutlich.
Unter anderem du halt.
Genau, unter anderem ich. Und es gibt jetzt ein Video, ein professionell aufgenommenes Video, weil ein Fotograf, ein Videograf dabei war, der hat wirklich wahnsinnig schöne Bilder und Videos aufgenommen und die zusammengeschnitten. Es sind auf allen Bildern und Videos ausschließlich Männer zu sehen. Also wenn du den Film guckst, denkst du, es wären gar keine Frauen da gewesen. Und ich bin ziemlich sicher, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat und auch nicht irgendwie die Frauen ausgeschlossen hat, sondern ich glaube, es ist der Blick der Männer auf ihre Welt. Und der inkludiert die Frauen nicht. Oft nicht.
Ja.
Und ich wollte noch sagen, dieses Zusammenkommen finde ich total wichtig. Also es gibt ja halt immer wieder diese konträren Veranstaltungen. Und ich hatte letzte Woche halt Donnerstagabend war IHK-Jahresempfang, eine Veranstaltung, die sehr männlich dominiert ist. Es wird besser, aber es ist trotzdem sehr männlich dominiert. Und die Gegenveranstaltung hatte ich Freitagabend, Sommerfest des Frauenbildungsnetz MV. Also dann habe ich mir für beide Veranstaltungen mehr gewünscht, also auf der einen mehr Frauen und auf der anderen natürlich viel mehr Männer. Also es ist so schade, dass wir das so trennen. Es wäre doch so schön, wenn es einfach gar kein Thema ist. Also und es ist 2025. Ich würde es so großartig finden, wenn wir es überhaupt gar nicht mehr thematisieren. Aber ich glaube, auch in 20 Jahren ist es noch ein Thema. Und das ist schade, weil das merke ich halt, das hat ja was mit Erziehung zu tun. Also bei Kindern fängt es ja an und die Kinder werden ja großgezogen von den Menschen, die wir im Berufsleben treffen. Also so schnell geht das wohl nicht.
Es ist ein Prozess. Ich glaube persönlich, es hat sich schon viel getan. Es tut sich auch viel, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Ja, es sind immer noch zarte Pflänzchen. Ich muss kurze Anekdote. Ich war ja neulich eingeladen von Judith Kenk. Schöne Grüße. Auf dem Netzwerk Seenplatte, auf dem Social Media Festival. Komme in den Raum rein. Es war nicht besonders groß. Es waren vielleicht ja, 50, 60 Teilnehmende und komme rein und bin wirklich einer von drei Männern. Oh. Aber das ist doch mal gut. Ja. Also das war doch dann in Ordnung. Und ich habe mich da auch total wohl gefühlt, aber ich musste erst mal gucken. Aber es war total fein. Wir hatten Workshops, wir haben gemeinsam ein bisschen was gemacht, aber ich war an dem Tag dann doch ein bisschen der Exot gewesen und das war dann auch fein. Es gibt auch in Rostock viele Netzwerke, ne? Frauen in die Wirtschaft zum Beispiel. Aber da hat mir neulich die liebe Annette Liskewitsch auch gesagt, und das kann ich hier an der Stelle auch gerne mal weitergeben oder auch mal kritisch anmerken, die anderen Dinge sind oft gefördert, diese anderen Netzwerke. Mhm. Oft stehen da Förderungen hinter, nicht nur, das sollte von ihr auch kein Jammern sein. Und da sagt sie zu mir, du, wir machen dieses Frauennetzwerk komplett ehrenamtlich, bringen uns alle selbst ein und da ist nicht irgendwie eine größere Institution irgendwie hinter oder so. Mhm. Und ja, finde ich, für solche Sachen sollte dann aber auch irgendwie Geld da sein oder irgendwie so. Dann lasst uns noch mal einmal zurückgucken. Es war eigentlich jetzt schon das richtige Thema, so ein bisschen in diese Richtung. Christine, du warst bei AIDA einige Jahre beschäftigt, auch im Personalwesen, ja. Und warst da auch schon für Trainings verantwortlich, für Ausbildung. Wie hast du denn die Arbeitswelt damals, zumindest bei AIDA, was du dann sagen konntest oder auch aus deiner Erfahrung heraus wahrgenommen?
Für mich war das eine total spannende Zeit, weil ich ja mit meinem Lehramtsstudium überhaupt nirgends in der Wirtschaft angedockt war. Und ich habe dann nach dem Studium schon in der Selbstständigkeit hier gearbeitet in MacPom und war dann das allererste Mal in einer Firma drin und dann auch noch in einem Konzern. Und deshalb war das mega spannend, das mitzuerleben, wie so Konzernstrukturen funktionieren. Und ich war tatsächlich nicht für die Ausbildung zuständig. Und zwar, weil ich sage das deshalb so deutlich, weil in so einem Konzern ist halt vieles sehr aufgeteilt. Ne? Da gibt es einfach viele, viele Menschen, die in einem kleinen Bereich ihren Teil bearbeiten und dann in einem großen Team irgendwie zusammenkommen. Und als ich damals da war, war die Personalabteilung insgesamt schon über 60 Personen groß. Also nur die Personalabteilung. Das, finde ich, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das hängt natürlich auch mit den vielen unterschiedlichen Nationalitäten und den Ländern zusammen, in denen wir Menschen angestellt haben. Aber genau, das war schon eine Erfahrung, die fand ich ganz, ganz spannend. Und das ist gleichzeitig das, was auch mein Blick auf die Arbeitswelt ist. Da braucht es schon ganz viel auch aktives dran tun, dass Menschen sich vernetzen, dass Informationen sozusagen weitergeleitet werden in so einem Riesenkonzern, dass alle immer über alles informiert sind, dass der Austausch auch wirklich stattfindet, weil ich habe ja nur in meinem kleinen Bereich gearbeitet und alle anderen haben in ihren Bereichen gearbeitet. Und da in die Vernetzung zu gehen und in den Austausch, das passiert nicht von allein. Das muss man fördern, das muss gesteuert sein. Da kann man nicht darauf warten, dass irgendjemand vielleicht aus Versehen irgendwem die Information gibt. Und das fand ich damals schon ganz spannend, sowas mitzubegleiten.
Wie ist denn das? Also ich habe wirklich noch nie in einem Konzern, deswegen ist gut, dass du das mal erwähnst, gearbeitet und so die Strukturen. Ich kenne das alles nicht. Bei mir waren das immer eher etwas kleinere Unternehmen letztendlich. Geht man da nicht unter?
War in unserem Fall oder in meinem Fall nicht so, weil die Personalabteilung bei AIDA einen großen Stellenwert hatte und auch die Wertigkeit. Und das muss ich auch meinen Führungskräften zu dem Zeitpunkt sehr zugutehalten. Die haben unheimlich viel dafür getan, dass Personalentwicklung, das war der Teil, wo ich am meisten oder die längste Zeit angestellt war, ich habe nochmal gewechselt später, dass da ganz viel dafür getan wurde, dass das also sichtbar war, dass wir ernst genommen wurden. Und da hatte Personalentwicklung auch einen großen Stellenwert. Das war schon, ich hatte nicht das Gefühl, unterzugehen.
Mhm. Ist das dann meistens auch in Teams und dann werden die Einheiten immer größer oder kleinere Teams eingeteilt oder wie ist das? Kann man das so sagen?
Ja, genau. Also wir waren in der Personalentwicklung, ich sag mal, bei 12 Leute. Das war jetzt ja auch schon relativ viel, aber dadurch hatte ich immer die Anbindung an ein Team, was für mich übrigens auch neu war. Ne? Also Thema Arbeitswelt. Ich komme ja aus dem Studium, dann war ich in der Selbstständigkeit knapp 7 Jahre oder so und dann bin ich in so ein Team gegangen. Und das war schon auch spannend zu sehen, dass man auch was zusammen irgendwie entwickeln und bewegen kann. Das braucht es auch in so einem Konzern. Und es braucht es auch übrigens in der Selbstständigkeit. Das habe ich jetzt aus dem tatsächlich auch mitgenommen und gelernt, dass es wichtig ist, dass man nicht als Alleinkämpfer irgendwie alles allein macht.
Da höre ich jetzt natürlich auch gerade aufmerksam zu. Und es ist auch wieder die Frage, was gibt man ab, ne? Oder was kann man auch abgeben? Ne?
Ja, und was muss man auch abgeben? Also weil ich möchte mich nicht mit Dingen beschäftigen, wenn ich irgendwie kann, ne, dann möchte ich mich nicht in Dinge reinfriemeln und reinarbeiten, die ich eben nicht gut kann. Und die Zeit, die ich dafür bräuchte, um das dann halbwegs mittelmäßig zu machen, das ist es nicht wert. Also ich versuche dann schon Dinge abzugeben. Aber was ich vor allem meine, ist nicht nur das Outsourcen, sondern auch das aktive Binden von Kollegen und Kolleginnen miteinander. Also ähnlich die Kooperation, die Enne und ich ja jetzt machen. Wir haben die uns ja bewusst so gesucht. Ne? Jeder von uns hätte das vielleicht auch allein gekonnt. Ne? Klar, aber es geht viel besser und vor allem viel leichter, wenn man das mit mehreren zusammen macht, wenn man sich so verbindet. Dafür müssen wir keine GmbH gründen, dafür müssen wir nicht in einem Konzern arbeiten, aber in einem Konzern oder in jedem Unternehmen sollte das normal sein, ne, im Team zusammenzuarbeiten. Und als Selbstständige, gerade als Solo-Selbstständige, ist das gar nicht so normal. Deswegen ist es total schön, das zusammenzumachen.
Ich würde da total gerne ergänzen, weil ich bin ja seit 2,5 Jahren selbstständig und meine Erfahrung, die jetzt nach auch Konzern, ne, also weil was Six Leasing, die mittlerweile Lane heißen, mittlerweile auch ist, die gehören zu Hyundai und der Santander Bank, ist auch Konzern. Und ich war ja da in der Personalentwicklung und war da alleine zuständig. Habe mir immer gewünscht, mich auszutauschen, was da nicht so gut ging. Und das mache ich ja jetzt. Also jetzt tausche ich mich aus. Wenn ich möchte, könnte ich mit dir einen Trainingsplan teilen. Ne? Ich kann mich austauschen. Ich habe Sparringspartner. Ich kann Fragen stellen auf Augenhöhe und weiß, die werden gut beantwortet. Das fehlte mir tatsächlich im Konzern total. Also das ist jetzt irgendwie ganz anders und total spannend, dass ich auf einmal viele fragen mich natürlich, ey, bist nicht einsam in deiner Selbstständigkeit? Und ich kann ganz klar sagen, nee, ich war vorher einsam. Also das finde ich, also ne, da hatte ich natürlich, nee, also einsam nicht, oh Gott, wenn meine Kolleginnen das jetzt hören, dann verstehen die es falsch. Das auf gar keinen Fall, aber einsam in meiner Fachlichkeit.
Ja.
Und das
ja.
ist halt total spannend, dass das in der Selbstständigkeit jetzt komplett anders ist und wir halt diese Sparrings haben. Also einfach dieser Austausch über Fachlichkeit auf Augenhöhe. Und der natürlich ganz anders aktiv gesucht wird, weil wir den ja auch brauchen, um zu wachsen.
Ja, intrinsische so. Ist auch eine ganz andere Motivation, ja, dann, genau. als wenn du festangestellt ja. bist. Ne? Also klar ist man auch motiviert in der Festangestellung, aber ist nochmal ein anderer Punkt, weil du willst ja, bist selbstständig, du willst wachsen, wie du sagst, ne? Du willst, aber das stimmt.
Die Motivation spielt eine Rolle, ja. Und ich glaube aber, da sind wir beim Thema, das ist ja auch was wir beruflich machen. Wie motivieren wir eigentlich Auszubildende? Aber ich will jetzt da gar nicht laufen, sondern Motivation muss man eigentlich so verstehen, dass alle Menschen grundsätzlich motiviert starten. Ne? Also jeder, den du anstellst, der hat eigentlich eine Grundmotivation. Er ist also voll motiviert. Und wir machen in solchen Unternehmen ganz häufig die Motivation von Menschen kaputt. Also wir demotivieren sie, was total übersehen wird, finde ich, indem wir sie nämlich begrenzen und beschneiden. Und in ganz vielen Unternehmen und auch in einigen Konzernen, aber vor allem so im kleinen und Mittelstand erlebe ich das viel, dass die Menschen dort eben wirklich alleine sind, alleine mit ihrem Thema und vor sich hin kämpfen und nicht aus diesem Sumpf rauskommen, nicht wirklich es schaffen, ne, auch zeitlich nicht. Sie werden oft nicht gelassen, sie dürfen nicht irgendwo hinfahren auf Messen, auf Veranstaltungen, Kongresse und sowas, Netzwerkabende. Das ist etwas, was mir total viel gibt, weil ich dadurch ganz viel lerne, ganz viel den Austausch habe und ganz viel dazu lerne und auch Dinge sehe, die ich in meiner kleinen eigenen Blase niemals sehen würde. Und das erlebe ich aber ganz viel bei Unternehmen, dass die Menschen dort so allein sind und nicht es schaffen und dadurch sich auch nicht weiterentwickeln.
Aber jetzt ist natürlich die große, große Frage, wie wir da hinkommen oder wie die Unternehmen, es ist ja schon ein Prozess in Gange, haben wir eben kurz jetzt Thema Female Empowerment schon so ein bisschen angesprochen, aber es geht ja vor allen Dingen um Personal, ja, Führung, Weiterentwicklung und ja, Personal zu halten vor allen Dingen und letztendlich sich aber auch als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Glaubt ihr, da ist zumindest, kann man natürlich jetzt wieder nicht verallgemeinern, nur so aus euren Erfahrungen heraus in den letzten Jahren, vielleicht jetzt auch ausgehend von der Corona-Pandemie, also dem Ende der Corona-Pandemie, da so ein Change-Prozess in Gang gesetzt worden? Vielleicht sogar als Beschleuniger, ne?
Ja. Ich glaube schon. Aus meiner Sicht ist das trotzdem noch zu langsam. Also es gab den ersten Ping und es hat sich eigentlich bewegt. Also wenn wir jetzt allein an Remote-Arbeit denken, das ist ja, da muss man wirklich Corona fast Danke sagen. Ne?
Das meinte ich ja. Mhm.
Ne? Da darf man nicht laut sagen, wir sitzen gerade im Podcast, witzig, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, das hat sich dadurch ergeben und auch ein Umdenken, Perspektivwechsel, weil dann haben auf einmal Führungskräfte gemerkt, ich erreiche den und den Mitarbeiter nicht mehr, weil ich sehe den ja gar nicht mehr, dann ruf ihn doch bitte an. Ne? Also es ist ja deine Verantwortung als Führungskraft, auch aktiv auf Leute zuzugehen. Also auf einmal wurde sich über Führung ganz anders Gedanken gemacht als vorher. Also da hat sich dann in die Richtung schon was getan. Und dann kam aber auch danach das, was ich jetzt so beobachte, auch gerade in meiner Selbstständigkeit, die große Entspannung. Oh, jetzt kommen wir alle wieder zurück oder wir haben irgendwie einen Weg gefunden und jetzt können wir auch wieder so arbeiten wie früher. Nee, es hat sich ja alles verändert und jetzt erst recht. Ne? Und jetzt dürfen wir wirklich neue Wege gehen. Und das geht mir jetzt zu langsam. Also das kann ich wirklich so sagen. Und gerade jetzt, wenn wir dann auch im Hinblick auf die Ausbildungslotsinnen, das ist halt auch das, was wir total spüren. dass sich da das Rad viel zu langsam dreht. Denn in dieser ganzen Zeit, in den letzten 5, 8 Jahren, kam ja dann auf einmal diese neue Generation von Menschen in die Arbeitswelt, die noch schwieriger waren als die davor. Also schwieriger in Anführungsstrichen, sondern einfach Menschen, die die Fragen stellen, die lauter sind, die unbequem vielleicht auch sind, die anders erzogen wurden und die vollkommen nerven aus Sicht von Unternehmen vielleicht auch.
Ja, aber die so spannend sind, weil Vorstellung von Arbeit haben.
Genau,
auch,
weil
ja?
Also ich sag so, endlich dürfen wir nachdenken, endlich dürfen wir was machen, endlich, endlich. Und das ist so, glaube ich, das, was noch fehlt. Also das, was wir so doll spüren, wo wir irgendwie gerne ran wollen, was einfach noch ein bisschen fehlt.
Ich erkläre mir das ein bisschen psychologisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Menschen genau das gespürt haben. Sie haben gemerkt, ah ja, das geht irgendwie. Wir können da mal was ausprobieren und experimentieren. Und dann kamen sie, jetzt große Schublade, in den Bereich von, es wird schwierig, es wird anstrengend. Wir wissen nicht genau, wie machen wir das. Dann gibt es eine Unsicherheit. Wie führen wir denn jetzt wirklich? Wie bringen wir denn jetzt die Menschen in den Austausch, wenn die alle in ihren Büros zu Hause sitzen? Und diese Unsicherheit und diese Probleme, die das dann mit sich brachte, die wurden nicht gut genug gelöst und nicht irgendwie bearbeitet, sondern dann hat man sich eher auf das besonnen, was man schon kannte und ist eher wieder zurückverfallen in alte Muster. Weil das jetzt etwas Neues daraus entstehen muss oder sich entwickeln kann, das hat bei vielen noch nicht gefruchtet, finde ich. Und da gehe ich total mit dir, Ende zu sagen, das dauert mir alles viel zu lang. Ich bin da genauso ungeduldig und denke, das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt die Rolle rückwärts machen und dass wir, wie wir das auch überall in den Medien lesen, wieder in die Präsenz gehen und dass wir auf die alten Muster zurückfallen. Und da haben wir einen Riesenclash mit der neuen Generation, nicht nur, aber auch, weil natürlich auch die, ich sag jetzt mal, in unserem Alter, Millennials, was auch immer, die haben jetzt Häuser gebaut, Kinder, Familie, die wollen und können auch nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren. Das geht schon allein wegen Care nicht. Ne? Mhm. Aber die neuen Generationen sind ja nochmal ein ganz anderer Schnack, weil die sind so aufgewachsen, die haben Erwartungshaltung und die haben sich auch nicht so unterbuttern lassen, wie wir das ja gelernt haben in unserem System, sondern die wissen ganz genau, was sie wollen und fordern können. Und da wird es jetzt richtig schwierig, das auszuhandeln. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es ist ein Aushandeln, es ist ein Miteinander ins Gespräch gehen und es ist ein gemeinsames Lernen. Und mein Wunsch, und das ist auch das, wo wir mit unserem Angebot hier hingehen, ist, dass sich Unternehmen helfen lassen, dass sie sich unterstützen lassen, weil sie können das Rad nicht alleine neu erfinden, sie können nicht alleine alle Wege gehen, glauben wir. Sie müssen sich helfen lassen. Und ich glaube, die Offenheit und auch das Budget, das ist noch nicht so richtig da.
Na, manchmal ist es vielleicht aber auch so, und das ist von mir sehr allgemein gesprochen, vielleicht auch ein bisschen plakativ, muss man wieder einen Schritt zurückgehen, um dann wieder zwei voranzukommen.
Ja, so funktioniert es ja oft.
Du hast es eben in anderer Form umschrieben, dass es vielleicht dann tatsächlich für bestimmte Gruppen dann einfach auch Zeit braucht, aber man muss dann vielleicht auch ein bisschen Schubs geben, entsprechende vielleicht auch Angebote schaffen. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich diese Frage noch unterbringen soll, weil die habe ich jetzt aus Versehen übersprungen, aber die ist wichtig, die Frage, nämlich die, was euch dazu bewogen hat, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ende, mit dir würde ich mal anfangen. Bei Christine war es ja schon etwas früher und Ende, gab es den Impuls, es ist ja meistens kein einzelner Impuls, es ist ja meistens eine Entwicklung, ne?
Es ist eine Entwicklung, die tatsächlich über Jahre gewachsen ist. Und damit hat auch Corona ganz, ganz viel zu tun. Weil in der Corona-Zeit hat sich ja auf einmal alles verändert. Ne? Also vor der Corona-Zeit bekam ich die großartige Aufgabe, die Personalentwicklung des jungen Unternehmens Elaine aufzubauen. Und dann kam plötzlich Corona und ich fiel auch wie alle anderen in ein großes Loch. Das dauerte zum Glück irgendwie nur 7 Tage und dann stellte ich fest, ach so, es könnte auch alles irgendwie online funktionieren. Und dann ging das online. Ich hatte auch wirklich große freie Hand und konnte ganz, ganz viel ausprobieren und war dann ja irgendwie selbstständig im Unternehmen und habe ganz viel machen dürfen. Und dann kommt so irgendwie ganz langsam eins zum anderen und dann war ich aber auch irgendwann fertig mit meinem großen Projekt Personalentwicklung und habe dann überlegt, irgendwie darf es mal was Neues sein.
Wie geht's jetzt weiter, ne?
Genau, ich habe Stellenausschreibung gelesen, gedacht, das ist ja dann irgendwie wieder das Gleiche und ich weiß es nicht. Und dann gab es halt Menschen wie Christine und auch noch andere Menschen, die ich beobachtet habe, die selbstständig waren, mit denen ich natürlich auch ganz offen ins Gespräch gegangen bin und Fragen gestellt habe und um auch Ängste abzubauen. Christine hat gerade so psychologische Sicherheit angesprochen, auch das ist natürlich ein Thema bei mir. Ja, irgendwie ist eins zum anderen gewachsen. Auch Menschen, die nicht mit mir zusammenarbeiten und mich nur so aus der Ferne arbeitstechnisch kennen, haben gesagt, mach mal, trau dich. Und dann war das nicht alles einfach. Also ich habe da auch 3, 4 Monate war auch so ein richtiger Downer. Und dann war die Phase, wo ich dann gekündigt habe und in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo ich dachte, oh Gott, ich kann doch gar nichts mehr. Also das gab es natürlich auch, das möchte ich da auch sehr ehrlich sagen. Aber dank guter Kontakte, vielen Menschen, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe, die mich kannten, also ich hatte ja die günstige Position, dass ich in der Personalentwicklung war und dadurch viel Kontakte hatte zu vielen Menschen aus der Branche, ging es halt auch echt gut los und ich bin super dankbar, diesen Schritt gegangen zu sein und kann nach 2,5 Jahren Selbstständigkeit sagen, dass ich noch nie so angekommen war im Arbeitsleben wie jetzt. Und das ist schon krass, ne? Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Natürlich gibt's viel Stress, aber ich kann nicht sagen, dass ich negativen Stress erlebe. Es ist nur der positive. Also es ist wirklich so, dass ich jeden Tag sage, ne, ich habe ein bisschen Husten, ja, aber ich finde sonst mein Leben sehr, sehr geil, ne? Also es ist sehr schön. Und ja, also auch toll, dass die Familie damit gegangen ist, ne? Also das muss man halt auch an der Stelle natürlich ganz klar sagen. Ich habe 2 Kinder, die sind 18 und 15 und einen Mann, der auch einen Job hat, wo er ständig unterwegs ist und dass die das auch mitgemacht haben. Aber ja, ich brauchte das, ne? Und ich brauchte wahrscheinlich auch diesen Weg dahin, diese lange Erfahrung vorher, das gehörte auch dazu und das kann ich jetzt so super einbringen in meinen Job. Das ist halt auch toll, ne? Also viel Erfahrung. Du profitierst
ja von deinen Erfahrungen.
Das ist total gut, ne? Genau.
Aber es ist total schön zu hören. Mhm. Vor allen Dingen, wie hat immer so Martin Beun dann immer schön zu mir mich gefragt, so den hatten wir ja neulich auch schon beim Work Greater Festival. Wir kennen uns ja nun auch schon einige Jahre. Ja, wie fühlst du dich jetzt denn dabei, wo du darüber erzählst zum Beispiel, ne? Also ist das ein gutes Gefühl oder ist das so mittel oder eher schlecht? Hast du ein schlechtes Bauchgefühl? Und wenn ich dann über meine Podcasterei erzählt habe, dann blühte ich immer richtig auf und dann habe ich auch wild gestikuliert, dann soll das mal so machen und dann so machen. Und dann grinste er mich an und sagte, ja, dann ist es wohl das Richtige.
Genau, genau, das kann ich ganz klar sagen.
Christine, wie war es bei dir? Ja. Du warst ja da immer auch eher, wie du eben das vorhin selbst gesagt hast, das wird jetzt so gemacht, was mache ich jetzt?
Ja, genau. Also bei mir hat sich das der Weg ein bisschen anders auch gezeigt. Ich bin nach dem Studium hier bei Lehramt studiert und bin eben nicht ins Referendariat gegangen, ehrlicherweise aus finanziellen Gründen, weil ich es damals nicht ertragen konnte, irgendwie so wenig Geld dafür zu bekommen. Damals waren es irgendwie in MacPom, ich weiß nicht mehr, 700 oder 800 Euro Mark wahrscheinlich, die man irgendwie jeden Monat gekriegt hat. Und wir gesagt, nee, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht leisten, das will ich mir auch nicht leisten. Und habe dann in der Selbstständigkeit direkt gestartet, also nach dem Studium. Und da war ich im Prinzip immer glücklich. Es gab so 2, 3 Dinge, die mich gestört haben, weil ich damals noch viel im Trainingsbereich gearbeitet habe, also Trainings gegeben habe und das Gefühl hatte, ich komme immer wieder zu den Firmen und fange immer wieder von vorne an. Also ich hatte damals noch nicht diese Erfahrung, die ich heute habe, Dinge langfristig begleiten und entwickeln und verändern zu dürfen. Und das hat mich schon ein bisschen an so Grenzen gebracht, aber dann bin ich fairerweise auch aus privaten Gründen in eine Anstellung gegangen. Mein Sohn war damals ganz klein und der Vater hat auch selbstständig gearbeitet und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich brauche so eine Sicherheit. Gewisse Sicherheit. Und ich möchte diesen Ausflug in die Angestelltenwelt auch nicht missen, weil ich wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht habe in der Zeit. Ganz viel über Firmenkultur, Prozesse im Hintergrund, das Miteinander, Teams und so gelernt habe. Das war schon wichtig, aber ich war da nie richtig. Ich war im Angestelltenverhältnis einfach nie richtig. Mein großes Problem, und das ist was ich in der Selbstständigkeit so liebe, ich bin so bunt, ne? Ich bin so ganz viel, also wenn man mich mal anpiekt, dann entwickle ich Ideen und die sprudeln aus mir raus und die will ich alle machen und die will ich alle ausprobieren. Und ich habe das Gefühl gehabt in der Angestelltenwelt, dass ich begrenzt werde, dass ich das nicht kann, dass ich die Freiheiten nicht habe, einfach auszuprobieren. Und das ist was ich in der Selbstständigkeit total liebe. Mit allen Konsequenzen und mit allen Gefahren auch, das ist mir sehr bewusst, ne? Also finanziell habe ich, glaube ich, schon unfassbar viel Geld versenkt in den letzten Jahren. Allein die Akademie, von der du vorhin gesprochen hast, hat mich in all den 2, 3 Jahren, die ich da gemacht habe, ich glaube, über 20.000 Euro gekostet. Und ich habe sie am Ende wieder eingestampft, ne? Und habe die Räume aufgegeben und das ganze Mobiliar wieder verkauft und so. Aber das ist etwas, was ich für mich zum Leben total brauche, ne? Dinge ausprobieren zu können, Fehler machen zu können, daraus zu lernen und Neues zu machen. Und diese neuen Dinge, die ich in der Selbstständigkeit immer wieder ausprobieren kann, dieses mich selbst weiterzuentwickeln, Neues dazu zu lernen, das finde ich in der Selbstständigkeit so gut. Und deswegen bin ich da genau richtig und kann mir nicht vorstellen, freiwillig in ein Angestelltenverhältnis zu gehen.
Ja, was mir aufgefallen ist, wenn wir jetzt nicht mehr persönlich in Kontakt waren, aber auf Social Media immer mal verfolgt hat, du hast ja auch immer wieder neue Tools angeeignet, neue Lernmethoden und dann kam die Methode und dann das Coaching und zu der Trainerin ausbilden lassen. Da habe ich immer gedacht, wow, dann habe ich mich wieder ganz schlecht gefühlt. Dachte ich so, ach, wie bleibst du ja stehen, müsstest du dich ja mal in dem Bereich vielleicht mal noch weiter eine Schulung machen oder so. Aber das bist da halt du, ne?
Ja, und ich habe das ein oder andere Mal gehört in meiner Vergangenheit, dass Menschen sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen und auch den Vorwurf spüren, dass sie eben nichts tun. Und das ist was, was mir wichtig ist, das möchte ich überhaupt nicht vermitteln, weil es
das
ist
gilt nur für
mich.
Dich, ne?
Genau, es ist total wichtig für mich und notwendig. Und ich mag gern auch vor der Welle schwimmen. Also ich gucke immer, wo ist der Markt, wie entwickelt sich die Wirtschaft, wie entwickelt sich das, was die Menschen und die Firmen brauchen. Und da gehe ich hin. Das ist wirklich strategisch, ne? Also etwas, was mir Spaß macht. Ich könnte mir nicht vorstellen, stehen bleiben zu müssen oder nichts zu tun. Ich weiß, ich habe im Angestelltenverhältnis darum gebettelt, zu einer Konferenz zu gehen, die 49 Euro gekostet hat. Ja, also wir reden hier nicht über Geld und Investment, sondern wir reden über natürlich Zeit. Aber ich musste immer rechtfertigen, warum ich dahin gehe und dass das wirklich nötig ist. Und ach, du bist doch hier jetzt gebraucht. Du kannst doch jetzt nicht zur Messe fahren. Und das ist was, wo ich mich selber sonst begrenzen würde. Und deshalb mag ich das, so neue Sachen auszuprobieren und für mich mit zu integrieren. Und alles, was ich an Weiterbildung gemacht habe in den letzten 20 Jahren, fließt 1:1 in meinen Job wieder rein. Also alles, egal welche Weiterbildung ich gemacht habe.
Jetzt ist mir noch eine coole Frage eingefallen, die ich natürlich nicht ganz uneigennützig stelle. Was würdet ihr denn, ihr seid ja nun beide schon ein paar Jahre, jetzt ja, Anne immerhin schon 2,5 Jahre, Christine noch deutlich länger, den Selbstständigen mit an die Hand geben oder als Rat mitgeben, wenn sie mal wieder genau in dem Struggle sind? Wenn der Umsatz mal wieder zurückgeht,
genau,
wenn die Steuernachzahlung mal wieder kommt.
Okay, bei Steuernachzahlung Kredit aufnehmen, ne, klar.
unter die Bettdecke kriechen, hilft auch.
Also der Steuernachzahlung vorbeugen, ne? Also die Hälfte weglegen, ist ja Standard.
Aber, wir alle, oder?
Genau.
Ja, klar.
Genau. Also darüber konnte ich mich ja stundenlang aufregen. Aber das ist was anderes, anderer Podcast. Du bist nicht allein, würde ich einfach nur ganz klar sagen. Ne? Also Hilfe holen, das muss dann nicht immer der teure Coach sein. Es kann auch in Form von Mentoring sein. Es gibt großartige Mentoring-Programme für alle, für Männlein und Weiblein und divers. Und es gibt Freunde, also das alles auch nutzen, das ganze Umfeld, andere Selbstständige, fragen auch mal andere Selbstständige aus anderen Bereichen. Also es kann auch der Elektriker mit seinem Unternehmen, also mein Stiefpapa ist Elektriker, den kann man auch gut fragen, ne? Und der hat noch krassere Tipps, also wenn man über Steuern reden möchte zum Beispiel.
Ja.
Also das ist halt auch interessant und auch mal den in Anführungsstrichen alten, aber der Elektriker hatte echt nochmal die Bombentipps, ne? So, also das ist halt total gut, da mal nachzuhorchen, auch wenn es dann geht um das Thema private Krankenkasse hin oder her oder was, oder doch die gesetzliche. Also wo kriege ich Aufträge her? Fragen, also einfach richtig gute Fragen stellen, das breit fächern und nicht so denken, oh Gott, ich darf ja darüber noch nicht reden, das ist ja alles geheim. Nee, das ist Blödsinn. Also wirklich fragen und dadurch entwickelt sich ja auch was und wieder Vertrauen und dadurch könnten auch Aufträge entstehen, vielleicht ganz unbewusst, ne? Also durch gute Netzwerke, gute Fragen, sich Hilfe holen und weg von ich muss alles alleine können.
Ja. Ganz, ganz toll. Also Christine hat das auch schon vorhin angedeutet, nicht alles selber, vielleicht bestimmte Sachen auch aussourcen, was ich ja jetzt zum Beispiel auch mache, das ist immer ein Klassiker, ob man sich den Steuerberater leistet. Ich finde, den muss man sich leisten, aber das muss jeder für sich selbst natürlich auch entscheiden. Fällt dir noch was ein, Christine?
Na, Netzwerken ist der Schlüssel aus meiner Sicht, ist wirklich der Schlüssel, egal wo und egal mit wem und möglichst vielfältig. Also ich gehe in Frauennetzwerke genauso wie in Netzwerke, wo ich nämlich Elektriker treffe und Maler und sonst wen.
Ich muss gerade an Köche
ja,
denken,
auch Christine. Köche. Also wirklich unterschiedlich, weil die Diversität da wichtig ist und ich auf Ideen und Gedanken komme. Ich habe in irgendeinem Netzwerk mal jemanden kennengelernt, das war zwar eine Frau, aber die hat sich selbstständig gemacht in der Beratung für irgendwie Elektromobilität oder so. Und ich, das ist ja nun weit weg von meinem, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema. Und ich fand es einfach nur so spannend zu sehen, in welchen Feldern Menschen arbeiten und was es eigentlich gibt auf der Welt und wie die das dann aufziehen und was für die wichtig ist. Und da immer mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und deshalb vielfältige Netzwerke ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel schlechthin.
Und das kann ich jetzt zwischen Christine und mir sagen, wir sind da in manchen Sachen, also auch wenn es um Steuern geht, sehr ehrlich miteinander und das finde ich halt auch wichtig. Nicht immer nur sagen, oh, es ist so toll, oh, es läuft alles total toll.
Das machen
toll.
Männer auch gerne.
Ja, das ist doch Blödsinn. Also das ist doch
ja, ich glaube, das
ist so schön,
Frauen
auch mal zu sagen,
ja.
Es läuft alles toll, grundsätzlich, ich bin sehr, sehr glücklich. Da gibt es diesen einen Punkt, können wir darüber nochmal sprechen und dann entlastet das Gehirn
total.
Ja auch total und Ja, ist doch schön.
Das macht einen doch noch freier und dann einfach offen auch mal darüber sprechen, was ihm nicht gut läuft.
Das unbedingt. Und ich gehe auch total offen mit Gehältern um zum Beispiel. Ne? Also ich erzähle allen, die fragen auch, ne, was meine Budgets sind, was ich nehme, was mein Tagessatz ist. Weil das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns da gegenseitig irgendwie in die Tasche lügen und irgendwie den anderen erzählen oder glauben lassen, dass das alles so rund läuft. Und das ist ja Quatsch, es läuft ja nirgends rund. Ne? Also in keiner Familie läuft es rund, in keinem Elternkonzept, in keinem Paarkonzept und auch nicht im Job. Und wir müssen da lernen, offener und ehrlicher zu sein. Und das ist Gott sei Dank genau das, was Anne und ich total immer wieder machen und leben, weil wir da ganz ehrlich miteinander umgehen.
Ein weiterer Baustein eurer Selbstständigkeit ist ja quasi nicht nur sich zu vernetzen, drüber zu sprechen, sondern vielleicht gemeinsame Projekte anzugehen. Und ein Projekt sind die Ausbildungslotsinnen. Ich habe vorhin auch schon mal kurz auf eure neue Website geschaut. Und ja, vielleicht könnt ihr unsere Hörerinnen und Hörer einmal abholen, worum geht's. Und ich denke mal, also wo du vorhin gesagt hast, Christine, wir haben schon ein bisschen unterschiedlichen Werdegang. Ihr habt ja doch eine Menge Schnittmengen in euren Skills, in euren Erfahrungen, was ihr gesammelt habt. Das große Thema Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Coaching schwebt über allen. Aber jetzt vielleicht noch mal ein bisschen die Spezialisierung.
Genau. Entstanden ist es daraus, dass wir beide schon seit langem Ausbilder und Ausbilderinnen vorbereiten für die Ausbildereignungsprüfung, die man ja bei der EHK ablegt und diesen Schein, den man braucht, um überhaupt ausbilden zu dürfen. Und die begleiten wir schon sehr lange und stellen immer fest, dass sie natürlich erstmal mit einem großen Fokus kommen und sagen, wir wollen diesen Schein, weil den brauchen wir. Und danach geht ja aber eigentlich erst die Ausbildung los. Danach geht ja eigentlich der Job erst los. Und da stellen wir fest, dass ganz viele AusbilderInnen ganz häufig alleine sind mit dem, was sie da tun und gar nicht so richtig wissen, wie sie das jetzt dann in der Praxis wirklich umsetzen sollen und natürlich auch auf Hürden stoßen, sei es, ne, wie motiviere ich Auszubildende bis hin zu, ich habe denen das schon dreimal erklärt, die verstehen es einfach nicht oder so. Ne? Also die Arbeit mit jungen Menschen ist ja auch was nochmal was Besonderes ist. Also es ist Personalentwicklung, Ausbildung ist ein Baustein von Personalentwicklung. Wir finden ein extrem wichtiger Schlüssel auch im Blick auf Zukunft. Zukunft und Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, Arbeitsmarkt, ist Ausbildung und die Arbeit mit jungen Menschen überhaupt der Schlüssel. Und deshalb haben wir gesagt, da wollen wir einfach mehr unterstützen. Wir wollen die länger und langfristiger begleiten und sie nicht eben allein lassen.
Gerne ergänzend, wir sind ja unterwegs in der Führungskräfteentwicklung und wir sehen auch die AusbilderInnen als erste Führungskraft, die ein Mensch als Auszubildender kennenlernt oder Auszubildende.
Das ist der erste Berührungspunkt, vielleicht nach der Schule, ne? Für die Auszubildenden, dass sie dort, das ist ihr erster Chef sozusagen im weitesten Sinne.
Genau, und Unternehmen kümmern sich viel um die Führungskräfteentwicklung, was großartig ist. Warum denn nicht auch um die AusbilderInnenentwicklung kümmern? Und dann möchte ich auch noch ergänzen, also es ist ja so, wie ich mache mich mal selbstständig, es passiert nicht von heute auf morgen. Also Christine und ich haben dieses Projekt garen lassen. Wir sind beide Mütter von Kindern, die jetzt natürlich in diesem Alter sind und auch was zurückspiegeln. Und dann waren die ersten Praktika und auch die ersten Erfahrungen in den Praktika. Da war dann halt auch eine Erfahrung, dass wir im Vorstellungsgespräch waren und die Frau, die mit uns dieses Gespräch hatte, mit meinen Kindern oder meiner Tochter war es speziell, nicht die guten Fragen gestellt hat, sie nicht ernst genommen hat. Also da waren so ein paar Sachen, die dann auch dazu führen, dass wir dachten, das kann doch jetzt nicht so weitergehen. Wir müssen doch was anbieten und machen. Und wir können auch den Leuten gar nichts vorwerfen, weil woher sollen sie es denn wissen? Ne? Sie machen doch einfach nur ihren Job und das ist ja nicht der vordergründig, denn Ausbildung ist halt ja was so nebenbei läuft. Ne? Ich mache diesen besagten Schein und dann bin ich halt Ausbilderin in meinem Fachgebiet. Und es wird gar nicht der Fokus darauf gelegt, dass man wirklich einen jungen Menschen so ganz, ganz krass begleitet und was diese Rolle überhaupt für eine Verantwortung mit sich bringt. Und das ist halt das, was wir gerne verändern möchten, also wo wir hin möchten, dass wir wirklich sagen, wir sind da, wir helfen euch. Also ihr müsst nicht alles können, um Gottes Willen, aber bitte holt euch doch Hilfe, das ist doch gar nicht schlimm, weil die Arbeitswelt hat sich gerade in den letzten Jahren ganz, ganz wahnsinnsdoll gedreht und die jungen Leute möchten ernst genommen werden.
Und klare Frage nochmal, seht ihr diese Begleitung der Ausbilderinnen, ist das branchenübergreifend, weil so ein Ausbilder, der jetzt vielleicht Köche ausbildet, ist ja vielleicht was ganz anderes als jemand, der, keine Ahnung, Lehrer ausbildet. Oder es gibt da bestimmte Teilgebiete, wo ihr sagt, da seht ihr euch eher.
Das Gute ist ja, dass die Menschen, die Lehrer ausbilden, die Kompetenzen haben.
Die müssen ja nicht mehr, die bekommen also, ja Didaktik mit. Ja,
genau, die haben Didaktik, ja. Die sind zielorientiert, die haben Methodenkoffer voll, ne, laut Ausbildung, die sie genossen haben. Jemand, der Köche ausbildet oder Köchinnen, der hat die Methoden und die Kompetenz erworben in Kursen, die er vielleicht oder die sie macht, bevor sie diesen IHK, die IHK-Prüfung ablegt. Und nutzt dann vielleicht die ersten Wochen irgendwie gut ein paar Methoden, aber wir sind ja alle Menschen und das, da kann ich mir auch an die eigene Nase fassen. Dann bin ich dann doch schnell in meinem alten Trott. Und wir möchten dahin ausprobieren, dass wir vielfältige Methoden nutzen dürfen, je nach Zielgruppe angepasst. Denn jeder Mensch ist anders. Und die Vielfalt hat ja zugenommen in den letzten Jahren. Die Vielfalt geht nicht nur darüber hinaus, Männlein, Weiblein oder divers. Die Vielfalt ist auch, was mache ich damit Azubis, die nicht so gut Deutsch können? Wie gehe ich mit denen um? Wie kann ich die gut integrieren? Wie kann ich denen vielleicht anders beibringen? Also die haben es beim ersten Mal nicht verstanden, wie sie jetzt vielleicht die Zwiebel schneiden. Ne, so, okay, ich brauche eine andere Methode. Mensch, vielleicht liegt es nicht an dem Menschen, dem ich das gerade beigebracht habe, sondern vielleicht liegt es daran, dass ich die falsche Methode gewählt habe. Also da möchten wir hin. Wir möchten weg von dem Meckern, dass die Jungen alle so furchtbar geworden sind, hin zu, warte mal, das ist ja total toll, dass es gerade schwierig ist. Endlich, da kann ich ja mal ein paar Methoden ausprobieren. Ne, so, also das wäre doch irgendwie großartig. Und das ist egal, ob Koch, ob Elektriker oder wenn wir auch kaufmännische Berufe an die denken, ne, ob nun Bürokauffrau, Einzelhandel.
Also das ist durchaus übergreifend dann
auf alle Fälle, auf alle Fälle.
Ja, zumal, das darf man nicht vergessen, das ist was, was mir in den letzten Jahren immer besonders aufgefallen ist, Ausbildung bezieht sich auf 4 Kompetenzbereiche. Und der eine davon ist Fachkompetenz. Das heißt, was auch immer das fachliche Thema ist, ne, ob jetzt Koch, Köchin oder Büro, im Büro irgendein Job, das ist erstmal der fachliche Teil, das ist Fachkompetenz. Das müssen Ausbilder und Ausbilderinnen auch
das
vermitteln.
Haben die aber. Das
naja,
ist da,
das ist
oder?
Das, was sie zu 99% vermitteln. Tatsächlich gibt es ja aber noch 3 andere Kompetenzbereiche. Das ist zum einen die Methodenkompetenz, das heißt, wie lernen denn Auszubildende eigentlich? Wie können sie denn eigentlich Probleme lösen? Wo gehen sie denn hin, wenn sie eine Frage haben? Ne? Also das ist ein Kompetenzbereich. Dann haben wir den Kompetenzbereich Sozialkompetenz. Da geht es nämlich darum, wie arbeite ich eigentlich im Team? Was mache ich denn eigentlich, wenn ich hier in einer Firma mit verschiedenen Abteilungen arbeite? Also ganz viel, ne, wie gehe ich mit Konflikten um? Das ist der zweite Kompetenzbereich. Und der dritte, neben eben Fachkompetenz, ist dann die Persönlichkeitskompetenz. Also wie entwickle ich mich eigentlich weiter? Ne? Wie kann ich eigentlich mich selber motivieren? Wo finde ich vielleicht heute den Antrieb? Oder wie kann ich eigentlich was dazulernen? Wo finde ich denn neues Wissen? Also 4 Kompetenzbereiche, die es gilt, in der Ausbildung zu vermitteln. Und wir erleben ganz häufig, dass Fachkompetenz der einzige und größte Bereich ist und die anderen Kompetenzbereiche total vernachlässigt werden. Und das merkt man dann in der Entwicklung der Auszubildenden. Und da hat sich eben die Arbeitswelt auch insofern gedreht, weil die Wissen ist heute überall verfügbar. Ne? Ich kann mir mein Wissen über ChatGPT oder sonstige KIs sofort auf mein Handy holen. Ich kann auf jede Bibliothek zugreifen, die es in der Welt gibt. Ich kann einfach mein Wissen sofort herholen. Viel wichtiger ist doch, das Wissen anzuwenden. Also daraus irgendwie vernetztes Wissen zu machen. Und das ist eigentlich etwas, was Azubis lernen müssen, was sie noch nicht gut gelernt haben, größtenteils, wenn sie aus der Schule kommen. Und das ist eigentlich die Aufgabe von AusbilderInnen. Und da wollen wir sie auch bei unterstützen. Also den Horizont noch viel größer aufzumachen und sagen, was gibt es eigentlich für tolle Chancen hier in der Ausbildung. Du hörst, wir brennen dafür mega, weil es ist wirklich etwas, wo wir richtig viel noch Potenzial sehen, zu sagen, das können wir noch besser machen in Zukunft.
Genau, und ein Grund, jetzt ne, haben wir uns ja alle schon ein bisschen kennengelernt und Christine kennst du ja schon länger, ist auch, dass wir nicht die Menschen sind, die nur meckern möchten und sagen möchten, oh, das machen die aber nicht gut, sondern was anbieten möchten. Und auch ich bin auch Prüferin bei der IHK für die Einzelhandelskaufleute und Verkäufer und Käuferinnen. Und erlebe da halt, dass die Prüfungen immer schlechter werden. Das liegt nicht daran, dass die Menschen, die die Prüfung ablegen, so schlecht sind. Es liegt überwiegend daran, dass die nicht gut vorbereitet wurden auf die Prüfung. Und jetzt können wir halt meckern und sagen, oh, das waren aber schlechte AusbilderInnen. Wir können aber auch sagen, wir machen mal Angebote. Natürlich haben sich die Schüler und Schülerinnen verändert. Das liegt an vielerlei Sachen, das wäre wieder ein anderes Podcast-Thema. wir möchten einfach Angebote schaffen und wir möchten sagen, ihr seid nicht allein, wir sind da, ne, wir unterstützen euch und es ist auch ganz wichtig, da hinzugucken, weil das ist eure Verantwortung. Also in dem Moment, wo man den Ausbildungsvertrag eingeht, gibt es auch so Rechte und Pflichten in der Ausbildung und das ist die Pflicht von Ausbilder, Ausbilderinnen, auch von den Unternehmen, die natürlich diese Ausbilder, Ausbilderinnen da im Unternehmen angestellt haben, den Menschen zu begleiten bis hin zur Erfüllung des Ziels. Und das Ziel ist ganz klar eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und viele Auszubildende schaffen die heute nicht mehr oder erst im zweiten Anlauf. Das liegt oft an nicht so guter Vorbereitung.
Oder sie gehen weg nach der Ausbildung, oder so, weil sie dann sagen, oh Gott, bloß genau, weg, ne? Genau. Aus der Branche, das wäre richtig fatal, aber mindestens aus dem Unternehmen heraus. Und das finde ich total schade.
Wir sehen da, also um das mal richtig krass abzuschließen, wir sehen da echt einen großen Hebel, Fachkräftemangel. Also das ist ein großer Hebel. Ja.
Weil die Auszubildenden, die sind ja da. Also es ist zu wenig, ne? Also es könnte mehr sein.
Also am demografischen Wandel können wir nichts ändern.
Genau,
ne?
Da könnt ihr nicht ansetzen, aber ihr könnt da ansetzen, die da sind, weiter zu begeistern für ihren Job, für das, was sie mal gelernt haben, dabei zu sein, erstmal einen Abschluss zu schaffen, einen guten, besten Fall und dabei zu bleiben. Ne?
Ja, und ich kann da noch mal ein bisschen aus meinem Ehrenamt plaudern. Ich bin an einer Schule in Hamburg ehrenamtlich tätig und unterstütze eine 7. bis zur 10. Klasse. Jetzt sind die, die ich begleite, gerade in der 8. Klasse und die sind kurz vor ihrem ersten Schulpraktikum. Die müssen in diesem Fall 2x3 Wochen Schulpraktikum machen. Eins jetzt im Herbst und eins im Frühjahr. Und mal abgesehen davon, dass die Kids rausfinden müssen, was sie eigentlich wollen und wo sie eigentlich Interessen haben und was eigentlich da draußen los ist, erlebe ich etwas ganz, ganz Fürchterliches. Die finden keinen Praktikumsplatz. Und das gilt pauschal. Das erleben wir auch als Mütter. Das ist also nicht nur diese Schule und in dieser Klasse so. Und dann, die finden einfach keinen Ausbildungsplatz, keinen Praktikumsplatz, weil da geht's ja schon los. Und ich habe das gerade mit meiner Werkstatt gehabt, der dann gesagt hat, ja, Termine habe ich erst in einem halben Jahr, weil ich habe ja hier keine Leute, ne? Fachkräftemangel und so. Sie wissen ja. Dann habe ich gesagt, ja, wann haben Sie das letzte Mal ausgebildet? Dann guckt er mich an mit großen Augen und sagt, ja, nee, das mache ich nicht mehr, das ist mir zu aufwendig, das ist ja total anstrengend, Ausbildung. Ich sehe, aber wo sollen denn die Fachkräfte herkommen, wenn sie nicht ausbilden? Also schließt sich doch der Kreis. Und wenn du dann siehst, wie die Kids wirklich wollen, ne, die wollen die Arbeitswelt kennenlernen, die wollen was ausprobieren, die wollen irgendwie sehen, was gibt's da draußen. Und die telefonieren sich, hätte ich jetzt fast gesagt, tun die nicht, weil die telefonieren nicht, aber die suchen sich die Hände wund, um einen Praktikumsplatz zu finden, wo sie 3 Wochen ein Praktikum unbezahlt wohlgemerkt machen können.
Ja, ja.
Da sagen ganz viele Firmen, nö, keine Zeit, haben wir keine Lust.
Keine Zeit, kein Bock. Ja.
Und ich kann das verstehen. Ich will da jetzt nicht drauf rumhauen. Mir ist schon klar, dass die alle wenig Zeit haben und dass das auch echt aufwendig ist, wenn man das gut machen will. Aber es hilft nichts, weil das ist der Schlüssel für die Zukunft. Das ist der Ort, wo wir die Fachkräfte finden, dann ausbilden, entwickeln und binden. Es ist einfach ein Kreislauf.
Wahnsinn. Also, dass die Situation so ist, also klar, demografische Entwicklung ist klar und Fachkräftemangel auszubilden, aber das geht ja noch viel tiefer, das Thema, und fängt vor allen Dingen schon viel früher an. Ne? Wir sprechen ja immer viel von Medienkompetenz, zum Beispiel Vermittlung in den Schulen, dass das jetzt auch hoffentlich langsam auch stärker in den Unterricht integriert wird und losgeht, aber es ist ja auch eher ein Prozess, das kriegen die auch nicht von heute auf morgen oder so hin. Wie kriege ich jetzt den Bogen? Im Prinzip, genau, es ging mir nochmal um konkrete Angebote bei euch. Also du sprachst ja sehr stark jetzt von diesen Kompetenzen, nenne ich es mal, von diesen 4 Kompetenzbereichen.
Mhm. Ja.
Aber wie Lernziel könnt
erreicht,
ihr?
Ne? Bei Olli schon, ist schon ein Lernziel erreicht.
Ja, hat er schon ein bisschen hat er aufgepasst heute. Ne? Ich weiß was, ja, Lehrer. Aber wie könnt ihr jetzt vielleicht auch konkret, also wie sind eure Vorstellungen jetzt als Ausbildungslotsin? Möchtet ihr gern vor Ort fahren? Möchtet ihr Webinare anbieten? Sind das vielleicht auch verschiedene Module? Wie ist da so eure, wie sind eure Vorstellungen?
Also wir gehen davon aus, dass Lernen vielfältig passiert, ne? Durch zum Beispiel gerade Podcast hören kann auch Lernen schon stattfinden, denn ne, viele Menschen sind auch auditiv unterwegs.
Ja.
Kleiner Spoiler, wir
genau.
wollen wahrscheinlich auch einen Podcast machen.
Also wir haben da vielfältige Angebote. Was wir momentan haben, sind unsere Mini-Turns. Das heißt, wir bieten circa alle 4 Wochen, alle 8 Wochen an Mini-Turns. Das heißt, man kann sich einbuchen online. Es gibt wirklich ein Live-Online-Learning. Das geht 2 Stunden und das hat immer ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel das nächste Thema ist jetzt schon an diesem Donnerstag Gestaltung der Probezeit. Und in 2 Stunden Mini-Training erhalten die Teilnehmenden halt schön Werkzeugkoffer, wie kann ich die Probezeit richtig cool gestalten? Erarbeiten das auch selbst. Also es ist nicht Druckbeschallung in 2 Stunden, sondern Selbsterarbeitung. Das ist ein Format. Ein anderes Format nennt sich Richtig Ausbilden. Das bieten wir wieder an ab Januar 26. Und da ist es auch so, es ist auch ein Live-Online-Lernevent. Das läuft in 8 Modulen, 4 Stunden und auch mal zu bestimmten Themen, die sind aber zusammenhängend. Also das ist so, die Lerngruppe trifft sich das erste Mal dann im Januar und dann geht es halt fortlaufend bis zu den Sommerferien.
Ja,
und dann ist natürlich unser Wunsch, und da haben wir schon einen Kooperationspartner, dass wir auch vor Ort sind. Also wir werden vor Ort ein Unternehmen begleiten mit den AusbilderInnen vor Ort und genau. Das ist so das, was, wo es halt jetzt erstmal losgeht, wo wir dran sind, wo es halt auch wirklich Spaß macht, weil wir merken, wir können was bewegen. Das sind kleine Steinchen, die wir da heben können, aber es macht wahnsinnig Spaß, weil unser Konzept aufgeht. Also wir wollen halt wirklich Leute voranbringen und das passiert.
Ja, vielleicht banale, aber nicht ganz so doofe Frage. Wer finanziert das dann für die Ausbildenden? Sind die das selbst? Stichwort ja intrinsische Motivation. Oder sollten es dann tatsächlich die Unternehmen ja auch bezahlen?
Also es sind Unternehmen. Die Menschen, die jetzt mit uns schon Kontakt haben, da zahlen das Unternehmen. Unsere Miniturns sind allerdings bei Eventbrite zu finden. Also es könnte auch intrinsisch laufen, so wie du gerade sagst. Ne? Wir haben eine Kooperation mit der Zeitschrift Piste und da hatten wir jetzt auch einen Aufruf gestartet und verlost. Und da haben sich auch welche gefunden, an der Verlosung teilgenommen und gewonnen. Die sind auch dabei, dann natürlich in dem Fall kostenfrei. Aber ansonsten kostet ein Miniturn 29 Euro für 2 Stunden Lernen. Super. Also super Preis.
Das sollte doch drin sein eigentlich.
Aber bisher natürlich ist auch möglich, wenn eine Firma sagt, hey, wir würden da gerne 2 Leute anmelden, dann schicken wir auch eine Rechnung. Also da sind wir auch ganz unkompliziert. Aber eigentlich ist unsere Idee, das über Eventbrite laufen zu lassen und die intrinsische Motivation zu fördern. Aber da sind wir auch ganz realistisch. Das ist ein Probieren auch. Und das ist auch das, was Christine ja auch mit ihrer Anders-Akademie schon gesagt hat. Wir probieren, wir bewerten, wir schauen, was wollen wir weitermachen, was kann weg vielleicht oder was wird anders sein. Mhm. Genau, und so sind wir jetzt gestartet und sind bis jetzt richtig doll zufrieden. Und da unsere intrinsische Motivation ja sehr groß ist, wie man hoffentlich raushören kann, sind wir da auch nicht müde und werden weitermachen.
Ja, wir entwickeln natürlich immer wieder neue Produkte und neue Ideen. Also wir mögen es auch digital und vielfältig zu arbeiten. Wir wissen aber auch, dass es manchmal die Präsenz braucht und dass es auch Veranstaltungen braucht, die dann vor Ort stattfinden, so wie jetzt bei der einen Firma, wo wir vor Ort hinfahren und das auch regelmäßig dann dort tun. Genauso haben wir jetzt im November einen Fachtag vor Ort, das bieten wir in Hamburg an mit einem ganz kleinen Rahmen, nur 30 Plätze, wo man für einen ganzen Tag sozusagen sich mit dem Thema einmal beschäftigen kann. Und das machen wir dann in Hamburg vor Ort mit einem netten Ort und ein bisschen nettes Essen und Getränke dazu, aber so, dass man da auch in den Austausch kommt, weil das ist etwas, was wir auch machen wollen, zu dem Thema vernetzen. Also weil, wir haben ja gerade schon vorhin gesagt, vernetzen und Netzwerk ist was wir glauben, was total wichtig ist und das wollen wir auch in dieser Branche bieten. Also wir wollen anderen AusbilderInnen die Möglichkeit geben, andere Menschen, die das Gleiche tun, vielleicht in einer ganz anderen Firma, aber auch kennenzulernen und dann sich auszutauschen und voneinander miteinander zu lernen. Das ist einfach auch ein Angebot, was total natürlich zu uns passt, weil wir genauso arbeiten.
Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, kommt dann doch jetzt nochmal die spontane Podcast-Frage. Enne, du hast es eben angesprochen, Podcast, tolles Medium, um auch nicht nur für die Ausbildungslotsin selbst, sondern einfach auch für dieses wichtige Thema immer wieder zu sensibilisieren, aber auch Wissen zu vermitteln, aufzuklären. Gibt ganz viele Möglichkeiten. Da seid ihr gerade in der Planungsfindungsphase, ob das vielleicht was für euch wäre.
Ja, also das ist total was für uns. Es ist ein Zeitfaktor, aber wir wissen auf alle Fälle, was wir erzählen wollen und was würden wir da erzählen. Wirklich auch Lernhacks tatsächlich. Ne? Also, dass AusbilderInnen vielleicht auf der Autofahrt nach Hause sitzen können, sagen können, ach so, die Methode kann man so machen. Zwiebeln schneiden mal anders, ne? So zum Beispiel.
Ja.
Oder warum sind Ziele so wichtig in der Ausbildung? Also Ziele sind generell wichtig, aber natürlich in der Ausbildung noch einmal mehr. Also da einfach nochmal so kleine Erinnerungshilfen, ne? Was eigentlich alle wissen, aber dann ist vielleicht ist auch 20 Jahre her, das nochmal so hervorzurufen.
Auch,
genau.
Ne? So,
ja, genau. Ne? Und es macht Spaß, zuhören geht irgendwie immer. Ich denke, dass wir unterhaltsam, ich weiß, dass wir unterhaltsam sind.
Das haben also, wir gemerkt hier.
Genau. Und das ist auf alle Fälle ein Format. Also ein Podcast geht immer, weil es ist halt Wissen on Demand. Ich kann mir das anhören, wann ich möchte, wann ich dafür bereit bin. Warum nicht?
Genau. Das mag ich an Podcasts auch, dass man das weiterleiten kann. Ne? Ich kann halt eine Folge, die ich irgendwie gehört habe, nehmen und die teilen und kann die in meinem eigenen Netzwerk teilen. Und das finde ich total schön am Podcast. So ein ganzes Buch, ne, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, finde ich. Aber so eine Podcast-Folge zu teilen und zu sagen, ach guck mal, das habe ich gehört.
Ja, man kann ja auch kurze Folgen, wie du auch immer damals so schön gesagt hast, komme ich gerade drauf mit den Lern-Nuggets. Ja, es sind ja dann immer diese kleinen Folgen, die man dann mitgeben könnte. Ja, Länge kann man dann überlegen, 10, 15 Minuten, 20 Minuten. Aber dass man das auch schnell wegsnacken kann, auf dem Weg zur Arbeit irgendwie oder zurück und dass man das dann so mitgibt, ohne
Du kannst es ja auch im sozusagen Flip Classroom nutzen. Ne? Du sagst eben, wir machen jetzt Weiterbildungen mit AusbilderInnen und produzieren Inhalte vor als Podcast. Die werden quasi verschickt an die Teilnehmenden, die sollen sich das anhören und wenn wir dann synchron zusammenkommen, dann wird darüber diskutiert und dann wird das Lernen vernetzt. Ne? Also dann kommt es in die Anwendung und ich habe nicht nur einfach zugehört. Ne? Warum müssen wir, das finde ich, habe ich noch nie verstanden, ne? Warum müssen wir alle zur selben Zeit am selben Ort sein, wenn einer auf der Bühne steht und irgendwas referiert? Das kann ich mir doch auch zu Hause auf meiner Couch in der Badewanne oder beim Hundespaziergang anhören und dann lieber die Qualitätszeit, die ich habe, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkomme, dann nutzen, um das wirklich zu verinnerlichen, um darüber zu reden, um das wirklich, wir sind soziale Menschen, wir lernen am allerbesten im sozialen Umfeld und nicht alleine zu Hause. Ne? Da bereite ich etwas vor, da kann ich einen ersten Aufschlag machen mit einem Inhalt und das dann später verarbeiten. Dafür wäre Podcast genauso ein super Medium.
Christine, wie immer, du bist da irgendwie schon wieder einen Schritt weiter, weil darauf wäre ich jetzt so, das wabert da immer mal mit, auch im Kontext meiner Angebote für Unternehmenspodcast, das als Wissensformate zu vermitteln. Aber das wäre mal ein konkreter Ansatzpunkt zu sagen, das ist einfach nur der Ausgangspunkt, einfach das Wissen bestimmte zu Themengebieten und dann lasst uns darüber sprechen, dann im persönlichen Call irgendwo im Webinar oder dann eben auch persönlich vor Ort, um das zu vertiefen letztendlich. Und da ist der Podcast einfach ein gutes Medium einfach. Mhm. Ne?
Als Ergänzung, ne? Also das darf man nicht vergessen, diese Vielfalt der unterschiedlichen Formate und Methoden, das macht es eben aus. Ne? Wenn wir haben das auf unserem ersten Fachtag im letzten Jahr, war der, glaube ich, gehört, dass die Vier-Stufen-Methode, ne, wer ausbildet, kennt diesen Begriff, ansonsten kennt man den vielleicht nicht, aber ist eine klassische Methode, die in der Ausbildung immer wieder genutzt wird, der wird von 99% der Ausbilderinnen zu 99% der Zeit verwendet. Also immer die gleiche Methode. Mhm. Und die gleiche Methode, jetzt kann man die gut oder schlecht finden, aber es ist auf jeden Fall Quatsch, immer die gleiche Methode zu verwenden. Ne? Okay. Egal, ob sie gut oder schlecht ist. Es ist einfach, es ist so monoton, es ist so langweilig und ist ja auch nicht für jeden Inhalt geeignet. Und trotzdem wird sie genutzt. Und da wollen wir hin zu sagen, es gibt so viel mehr auf dem Markt, so viel mehr Ideen und Möglichkeiten, um das Ganze irgendwie vielfältig zu machen. Und das macht ja nur Sinn.
Genau, und das ergänzend so als Selbsterfahrung. Ich gebe viel Geld aus für Hörbücher, um sie mir danach zu kaufen. Also jeder Mensch ist anders, ne? Und die einen können halt Sachbücher super gut abends lesen. Ich schlafe ein und ich höre Sachbücher, um mir danach sie zu kaufen und anzustreichen. Also ich finde allein diese Selbsterfahrung total spannend und Wissen geht übers Hören total gut.
Genau. Und da ist auch durchaus jeder anders unterwegs. Der eine auditiv, der nächste visuell, der nächste nimmt sich dann eben das Buch zur Hand oder eben wie du dann eben die Kombination aus beiden. Genau. Und dann
Achtung,
passt es.
Achtung, Schlaumeier. Ja. Achtung oder Klugscheißer. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber die Theorie, ne, dieser Lerntypen, die ist längst überholt. Die gibt es nicht mehr. Also wir sind keine Lerntypen. Aber diese vier Kanäle, die du gerade angesprochen hast, die gibt es. Die sind da. Nur die Abwechslung derer, die macht es. Ne? Also wir alle brauchen vielfältige Lernformate. Es muss mal was zum Hören sein, es muss mal was zum Anfassen und Ausprobieren sein, es muss mal was zum Lesen sein oder so. Das ist total wichtig, nochmal zu wissen. Also wir sind zwar vielleicht auf dem einen oder anderen Kanal besser, weil wir es einfach trainiert haben oder geübt haben, aber es gibt nicht diese Lerntypen, das wäre Schublade. Aber trotzdem sind die vier Kanäle da.
Aber total spannend, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge machen. Das hast du natürlich aus deinen langjährigen Erfahrungen immer wieder auch zu sehen. Es gibt nicht nur, das ist vielleicht noch neurowissenschaftlich irgendwo unterlegt, zu sagen, nicht nur das eine, sondern dann mal wieder auch die Abwechslung zu schaffen, um das Gehirn entsprechend auch anzuregen.
Und unsere Welt ist ja wirklich divers, das war sie schon immer. Jetzt dürfen wir offen darüber reden. Ne? Und das gehört halt einfach auch da total mit rein, dass jeder Mensch anders ist. Und nur weil es bei dem Azubi aus dem ersten Lehrjahr jetzt so gut geklappt hat, heißt das nicht, dass beim nächsten so klappen wird. Also das muss man ganz klar sagen, es ist halt menschabhängig.
Also man merkt, ihr seid da voll im Thema drin und habt jetzt quasi ja mit den Ausbildungslotsen nochmal ein zusätzliches Angebot geschaffen oder seid dabei, das eben auch auszubauen, auszurollen, wie man immer so schön sagt. Es ist ein weiterer Baustein einfach, um auch ja nicht nur die Ausbildung, sondern letztendlich auch Unternehmen und die Unternehmenskultur zu verbessern. Sind wir da auf einem guten Weg? Haben wir aber auch noch einen weiten Weg vor uns? Vielleicht so die Abschlussfrage, wie sind so eure Vorstellungen, eure Visionen für die nächsten Jahre? Ich glaube, es wird einfach nicht einfacher werden für Unternehmen, weil die Zahl der Mitarbeitenden, es sei denn, man regelt das über Migration letztendlich, dass da viel aus dem Ausland reinkommt. Nur das ist auch nicht sofort getan, sondern es muss dafür sehr viel getan werden. Für die Integration passiert ja auch schon an vieler Orten. Ja, vielleicht so ein Abschlusswort für heute. Mhm.
Ach, ich glaube, da tut sich ganz viel und ich bin da dankbar drüber, weil wir das ja beobachten und begleiten, dass da ganz viel passiert. Ich glaube, ich will das jetzt nicht zu schwarz malen, ich glaube, da wird jetzt erstmal noch ein richtiges Loch kommen. Also wir werden noch in eine Krise fallen. Das ist meine persönliche Einschätzung dessen, was ich so wahrnehme. Da wird es einige Unternehmen irgendwann auch nicht mehr geben. Aber, und dann geht es wieder nach oben und das kennen wir ja in der Schleife, aber dann wird es sicher sich gut weiterentwickeln. Und ich glaube, gut dran ist man auch als Unternehmer und Unternehmerin, wenn man sich wenn man sich vernetzt und wenn man dazulernt und sich weiterentwickelt und nicht an etwas festhält, was mal gut funktioniert hat. Ich glaube, da brauchen wir alle mehr Offenheit.
Und so Tipp wäre, dass Unternehmen, wo es gut läuft und wo alles toll ist, sich genau in guten Zeiten darüber Gedanken machen, wie sie sich aufstellen wollen und nicht warten, bis es schwieriger wird. Also guten Zeiten Gedanken machen. Wie können wir uns voranbringen? Was brauchen wir, um halt schlechte Zeiten zu überstehen?
Also Enne, schönes Schlusswort. Bedanke mich, dass ihr hier wart im Wellenrauschen-Podcast. Ich glaube, man hat heute gemerkt, wie ihr für dieses Thema beide sehr stark brennt. Und ich wünsche euch da auch viel Erfolg, dass es da auch mit den Ausbildungslotsen vorangeht. Wir werden mal wie immer alles in den Shownotes verlinken. Enne, Christine, vielen Dank, dass ihr da wart. Für Christine geht es jetzt zurück nach Hamburg. Enne bleibt, glaube ich, noch ein bisschen.
Ich bleibe in Rostock. Ja, okay.
Und dann wünsche ich euch viel Erfolg für das Business.
Danke, dass wir da sein durften.
Dankeschön.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.